Also in 5 Jahren wollen wir auf jeden Fall die Leading Basic Lifestyle Brand in Europa sein. Dementsprechend, wir werden Offices in verschiedenen Ländern in Europa haben, vielleicht auch Beyond Europe. Und das halt auf jeden Fall, wir wollen der Market Leader im Basic Fashion Bereich sein in Europa.
Snogsalting Podcast, das Why Not für dein Business. Herzlich willkommen zu einer Spezialfolge Snogsalting Podcast, kurz vor unserem Relaunch am 11.04. Zu Gast sind heute Johannes himself, heute mal in der interviewten Rolle, und Felix. Vielleicht habt ihr es gestern schon gehört oder gelesen, aber es gibt Big News. Snogs hat nach 5,5 Jahren Snogs-Geschichte Investoren mit ins Boot geholt, die einen hohen zweistelligen Millionenbetrag in Snogs investiert haben. Und heute möchte ich den beiden mal ein paar Fragen stellen, wie diese großen Schritte eigentlich entstanden sind, wie die Investorensuche ablief. Ich glaube, das interessiert sehr viele, weil das so ein, ja, das ist so eine Blackbox, glaube ich, für viele. Ich glaube, jeder kennt irgendwie das Thema Investoren ins Boot holen, aber wie funktioniert das Ganze eigentlich? Und wen sie sich natürlich da jetzt auch bei Snogs mit dazugeholt haben, warum, wie die Entscheidung gelaufen ist und vor allem auch, was das für die Zukunft von Snogs bedeutet. Ja, ich würde sagen, hört rein, wenn ihr Lust habt auf Insights zu dem Investment, und herzlich willkommen.
Felix, ich bin aufgeregt. Ich habe ein bisschen schwitzige Hände.
Ich bin auch aufgeregt, weil ich bin ja nicht so oft hier dabei, und eine ganz ungewohnte Situation für mich heute.
Jetzt mal Butter bei den Fische. Was ist in den letzten Tagen so abgegangen? Also wir kommen gleich nochmal drauf. Der Prozess lief jetzt über 1,5 Jahre, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber was war so in den letzten Tagen los?
Ja, in den letzten Tagen ist Johannes erstmal zu spät an Bahnhof gekommen.
Und hat dann noch sein Personal. Story allen erzählt.
Hat dann noch seinen Personalausweis vergessen für den Notartermin, musste dann nochmal zurück. Also es war sehr hektisch in den letzten Tagen, aber wir hatten am Donnerstag in München, hatten wir eben das Signing-Event, sprich wir waren beim Notar und haben alle Verträge unterschrieben. SHA, SBA, Anstellungsverträge für uns zwei, Satzungen und so weiter, und hatten dann eben ein sehr amüsantes und spaßiges Signing-Dinner und Party anschließend. Das war letzte Woche, war sehr aufregend und hat super viel Spaß gemacht.
Oh, ich habe noch ein paar gute Anekdoten dabei, aber jetzt lass uns erstmal bei den sachlichen Themen bleiben.
Wen habt ihr euch ins Boot geholt? Warum? Wie lief die Suche ab?
Also wir haben einen Private Equity Fonds ins Boot geholt, und zwar Cathay Capital, ein französischer Fonds. Und die haben wir dazu geholt, weil für uns ist so der nächste große Schritt die Internationalisierung, und da sind die extrem gut aufgestellt. Die wurden gegründet von einem Chinesen, einem Franzosen, und haben dadurch extrem gutes Netzwerk in China und in Frankreich. Und Frankreich ist für uns ein super interessanter Markt. Und da erhoffen wir uns, dass wir da Expertise von Cathay eben bekommen und dass sie uns mit den richtigen Leuten connecten können. Und auf der anderen Seite, man muss auch wirklich sagen, man spricht da um wahnsinnig große Zahlen, aber im Endeffekt sucht man sich auch die Person aus, mit der man am liebsten mal ein Bier trinken geht. Und da muss man sagen, die Jungs von Cathay, Ralf, Moritz, Andreas und Steffen, also das Deal-Team von uns, sind einfach wahnsinnig coole Typen. Das hat persönlich einfach mega gut gepasst. Und wir haben einfach Bock, mit denen zusammen jetzt weiter an Snogs zu arbeiten. Und deshalb haben wir die mit dazu genommen.
Und was waren die Beweggründe dafür? Also ich glaube, ich habe mal gelesen, bei den meisten Startups, zumindest in Deutschland, kommt zwischen dem 4. und 5. Jahr ein Investor mit rein. Ich glaube, wenn einer mit reinkommt, dann so ist der Durchschnitt zwischen dem 4. und dem 5. Jahr. Jetzt sind es bei Snogs 5,5 Jahre. Was war so der Hauptbeweggrund, um Investoren mit reinzuholen?
Ich glaube jetzt einfach, wie Felix es eben schon genannt hat, den nächsten Wachstumsschritt zu machen. Also wir haben ja, muss man sagen, 95% unseres Umsatzes kommt bisher aus Deutschland. Und Internationalisierung, jeder, der E-Commerce macht, muss man gar nicht drum rumreden, ist nochmal eine ganz andere Challenge. Also in Deutschland die Kunden zu verstehen und das, sage ich mal, jetzt auf dieses Jahr hoffentlich toi 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 50, 60 Millionen zu bringen. Ich glaube, da sind wir super gut aufgestellt. Aber Felix und ich wollen das Ding richtig groß machen. Wir wollen deutlich über 100 Millionen kommen. Und da haben wir einfach gemerkt, so ein limitierender Faktor war einfach immer das Geld in Kombination, dass wir jeden Euro umdrehen mussten für Lagerbestand, Einkauf und jetzt auch nochmal im Hinblick, dass wenn wir mal jetzt nächstes Jahr Frankreich richtig angehen, dass man da am Anfang Personal braucht. Vielleicht unsere kleine Vision von uns beiden ist ja auch irgendwie in Paris Office aufzumachen, also wirklich in Europa verschiedene Offices zu haben. Und klar drückt es auch mal kurzfristig auf die Profitabilität. Also da muss man sich, glaube ich, nichts vormachen, wenn man jetzt in Frankreich loslegt, dass man da im ersten Jahr 10 Millionen macht bei 10% EBIT, das schafft man einfach nicht. Also da muss man auch erstmal ein, zwei Jahre investieren, je nachdem, wie es läuft. Und da haben wir beide einfach so gesagt, es wäre schon geil, wenn wir da einen Partner dabei hätten, dass wir, sage ich mal, dieses High Risk nicht unbedingt alles alleine tragen müssen, so wie das die letzten 4, 5 Jahre oder jetzt 5, 6 Jahre eher gesagt schon ist. Das war so mit der absolute Hauptgrund.
Und das ist ja auch so ein bisschen, wo wir herkommen, ne? Also ich weiß nicht, korrigiert mich, wenn es anders ist, aber es gab kaum eine Sache, die vielleicht, die angetestet wurde, man gemerkt hat, die ist jetzt nicht profitabel und man die jetzt über ein Jahr betrieben hat, sondern das war immer klar, man probiert es aus und dann sind Sachen, die nicht direkt profitabel waren oder auch nach ein paar Monaten einfach wieder abgestellt worden. Und das soll jetzt auch das Ziel sein, dass man da vielleicht ein bisschen längere Testperioden mal hat, oder?
Safe. Und ich kann mich noch gut erinnern, Felix, weißt du noch, als wir USA getestet haben, wir sind ja vor, ich glaube 2018, 2019 irgendwie da, haben wir in den USA gestartet und wir hatten nach 4 Wochen haben wir am Tag in den USA 5.000 Euro Umsatz gemacht. Also hatten so, sage ich mal, eine monatliche Runrate, wie man das so schön sagt, irgendwie von 150.000 plus Umsatz nach 4 Wochen. Mhm. Und es war geistesgestört. Wir hatten aber, sage ich mal, einen Deckungsbeitrag oder EBIT, je nachdem, wie man es jetzt betrachten wollte, hatten wir vielleicht von 1-2%. Und damals war das halt für uns nicht tragbar. Also wenn wir nicht profitabel sind, haben wir auch keinen positiven Cash Conversion Cycle. Also können wir den Lagerbestand so nicht finanzieren. Und dann haben wir, obwohl wir nach 4 Wochen dann über 100.000 Euro Umsatz gemacht hatten in den USA, haben wir es, genau was du eben gesagt hast, haben wir es trotzdem gestoppt, pausiert. Und Fun Fact, da liegt bis heute noch Ware rum. Aber genau das sind die Themen, warum wir jemanden brauchen, dass wir einen längeren Atem haben, dass wir mal sagen können, okay, ein halbes Jahr voll auf Wachstum im Ausland, um unsere Brand Awareness überhaupt aufzubauen. Und dann dreht man vielleicht erstmal stärker auf die Profitabilität. Und dadurch, dass wir in den USA so gebrandmarkt waren und uns natürlich auch mit vielen anderen Startups austauschen, die, sage ich mal, in der Größenordnung unterwegs sind, haben wir gemerkt, okay, fürs Ausland brauchen wir einfach dann einen geilen Partner an unserer Seite. Und da muss man sagen, Café halt als Franzosen perfekt. Also deswegen war es nicht nur menschlich mega geil, als auch so von der Strategie, wie die uns auch tatsächlich helfen können. So Smart Money, wie man das immer so schön sagt, war irgendwie 100% fit.
Felix, welche Rolle übernimmt Café Capital noch? Also abgesehen von der Internationalisierung, was ändert sich? Wo kommen Sie vielleicht auch noch mit mehr ins Spiel?
Nein, Sie werden auf jeden Fall noch damit ins Spiel kommen, uns mit den richtigen Leuten zu connecten und vielleicht auch ein geiles Board für uns im Unternehmen aufzubauen und uns einfach die richtigen Leute an die Hand zu nehmen und vielleicht auch so ein paar Themen einfach noch so ein bisschen zu professionalisieren, was jetzt auch Reporting und Finance angeht, dass wir da auch besser aufgestellt sind. Ich glaube, das werden die Hauptthemen sein.
Ihr habt jetzt gerade schon gesagt, so Internationalisierung ist ein Riesenthema, dafür braucht es Mitarbeiter. Könnt ihr so ein bisschen mit auf die, sag ich mal, virtuelle Reise nehmen, wo soll es hingehen in 5 Jahren? Weil ich glaube, die Ziele wurden ja vor allem so ein bisschen auch jetzt in den Prozessen gesteckt.
Also in 5 Jahren wollen wir auf jeden Fall die Leading Basic Lifestyle Brand in Europa sein. Dementsprechend, wir werden Offices in verschiedenen Ländern in Europa haben, vielleicht auch Beyond Europe. Und das soll auf jeden Fall, wir wollen der Market Leader in Basic Fashion Bereich sein in Europa auf jeden Fall.
Oh, da kriege ich Gänsehaut, wenn du es sagst. Ich habe heute Morgen in unserem Team-Meeting gesagt, wir wollen Office haben, Paris, Mailand, Barcelona und dann vielleicht auch noch irgendwo anders. Also da habe ich so unfassbar Bock drauf.
Letztes Jahr war der Umsatz bei ein bisschen über 30 Millionen, zwischen 30 und 35 Millionen. Wo soll es dieses Jahr hingehen? Vor allem ja auch mit Hilfe der Investoren jetzt.
Ja, wir wollen auf jeden Fall, gerne würden wir die 5 vorne sehen und die 50 Millionen Euro dieses Jahr knacken. Das wäre ein Wahnsinns-Achievement, wenn wir das schaffen dieses Jahr.
Und wir sind on track. Also ich glaube wirklich dran. Ist geil, Mann. Und jetzt geht die Saison gerade erst richtig los. Wir haben 1, 2, 3 Wochen auch gestruggelt, ohne Frage, wegen dem Krieg. Und das soll überhaupt nicht unverschämt rüberkommen. Es gibt Leute, die da viel, viel, viel mehr leiden unter uns. Deswegen null Sache, ich will es nur hier erwähnt haben, weil ich ganz viele WhatsApp-Nachrichten bekommen habe von anderen E-Commercern. Ey, wie ist es bei euch? Mhm. Sind die Zahlen, sage ich mal, auch so scheiße und so wegen Konsumverhalten? Und da kann ich sagen, ja, es waren 1, 2, 3 Wochen schwierig, nichtsdestotrotz sind wir on track. Deswegen jetzt die letzten Tage, ich weiß nicht, ob Felix auch mal reingeschaut hat, waren geistesgestört.
Selbstverständlich, Johannes, habe ich mal ab und zu nicht sagen.
Vielleicht könnt ihr noch mal so ein bisschen erzählen oder vielleicht auch vor allem du, Felix, weil du hast es ja die letzten 1,5 Jahre begleitet, von der ersten Entscheidung, jemanden mit reinzuholen. Was waren so die Schritte und was ich mich immer gefragt habe, naja, man trifft so eine Entscheidung, aber wo fängt man vor allem an? Also okay, wir holen, glaube ich, einen Investor ins Boot, das macht für uns Sinn, aber wie geht man da vor?
Ja, am Anfang habe ich das auf eigene Faust gemacht, also habe jetzt erstmal unser Netzwerk angesprochen, habe dann aber schnell gemerkt, als ich einen ersten Letter of Intent auf dem Tisch hatte, dass ich eigentlich keine Ahnung wirklich von dem Thema hatte und dass ich da auf jeden Fall professionelle Beratung brauche, um da richtige Entscheidungen zu treffen. Und dann haben wir uns umgeguckt nach der richtigen M&A-Boutique, die uns bei dem Prozess unterstützen kann, hatten da verschiedene Gespräche und witzigerweise, wir als E-Commercer wurden dann überzeugt von einem Brief, der bei uns im Briefkasten lag, von Carl Square, die uns da angeschrieben hatten. Mit denen hatten wir dann ein paar Gespräche geführt und hatten da ein super Bauchgefühl und haben dann gesagt, hey, mit denen würden wir das gerne machen. Und mit Carl Square zusammen haben wir dann eben den Prozess aufgezogen. Und da gab es ja erstmal ein paar rechtliche Sachen, die wir irgendwie ändern mussten. Zum Beispiel das Thema Snoxalting, dass da eine eigene Firma gegründet wird, weil wir das wollten wir ja nicht mitverkaufen. Das ganze Thema mit Beteiligung, die wir noch hatten, die wollten wir auch nicht mitverkaufen. Sprich, da mussten wir erstmal so ein paar Sachen klären, bevor wir dann eigentlich in die Ansprache gehen konnten, uns überlegen konnten, wen wollen wir denn dabei haben, wie sprechen wir die Leute an. Aber dann war es bei uns ganz klar, dass wir eben eher einen Finanzinvestor wollen und keinen Strategen, weil wir wollten nur eine Minderheit abgeben. Wir wollten weiter im Driver Seat bleiben und weiter die Geschäfte leiten. Und deshalb wollten wir da keinen Stratege an Bord nehmen, der vielleicht irgendwie schon eine Mehrheit haben will und da richtig stark ins operative Geschäft eingreift. Deshalb war für uns relativ schnell die Frage geklärt, okay, es wird ein Finanzinvestor. Und dann hat eben, dafür ist dann auch so eine M&A-Bude dafür da, dass sie eben die richtigen Kontakte haben. Und dann haben wir eben eine Longlist gemacht von irgendwie 80 Leuten, 80 Parteien, die wir dann alle angeschrieben haben. Ich glaube, mit 20 Parteien hatten wir dann eine Management-Präsentation. Davon haben vielleicht, weiß nicht, 8, 9 Angebote abgegeben. Und mit ungefähr 4, 5 ging es dann in die Due Diligence. Und es waren dann so die letzten wirklich 3 heißen Monate, wo es rund herging.
Wobei man, glaube ich, auch dazu sagen muss, da waren Wochen dabei. Ich glaube, gerade so Oktober, November, ich glaube, es war so Herbst vor Weihnachten auf jeden Fall. Da waren ja Wochen dabei, da wart ihr gerade, ich glaube, das war dann die Phase, wo noch so 20 im Spiel waren, wo ihr die komplette Woche nur in Calls wart und immer wieder das Gleiche erzählt habt, oder?
Ja, das war auf jeden Fall krank. Also ich weiß noch, es ist direkt am Montag nach Black Friday losgegangen, also so mit einem Auge haben wir gerade uns noch gefreut für das geile Black Friday Wochenende, aber dann hatten wir natürlich schon auch Schiss oder Respekt auch davor, irgendwie mit diesen ganzen Fonds etc., Private Equities zu sprechen, die und das war dann zwischen quasi 1. Dezember bis 20. Dezember und da auch ein guter Fun Fact, den letzte Management Präsentation habe ich dann gemacht in New York, mitten in der Nacht, weil es ging nicht anders und ich war schon mit Belinda im Urlaub und dann saß ich da im Hotelzimmer. Zum Glück gibt es die Blurry-Funktion, dass man den Hintergrund nicht sieht, weil im Hintergrund hat Belinda geschlafen und unser Hotelzimmer in New York war so klein und dann saß ich da so und dann haben wir da eine Management-Präsentation gehalten und lustigerweise haben tatsächlich die auch ein Angebot abgegeben gehabt. Also es war gar nicht so verkehrt, auch wenn ich brutal müde war.
Und dann zum Schluss geht's in die Due Diligence Phase. Felix hat es vorhin im Team-Meeting schon mal gesagt und sich bei allen bedankt. Du hast sehr viel blöde Fragen in Anführungszeichen ans komplette Team stellen müssen übers letzte Jahr, ne?
Ja, was heißt blöde Fragen? Ich habe halt, wir haben halt super viel Information gebraucht. Also wir hatten, ich weiß nicht, wie viele hunderte Anfragen oder Fragen wir hatten zu verschiedenen Themen. Und das konnte natürlich ich nicht alles beantworten. Ich habe mir natürlich größte Mühe gegeben, das irgendwie das Team weitestgehend davon rauszuhalten, weil ja auch niemand davon wusste. Aber es gab dann immer wieder die Situation, wo ich gemerkt habe, ah shit, das kriege ich allein nicht hin. Ich muss ja irgendjemand ins Boot nehmen. Der war von dem ganzen Prozess nicht weiß. Und dann bin ich immer auf die Leute zugegangen und habe dann so gesagt, hey, kannst du mir da mal irgendwie ein paar Zahlen schicken oder hast du die Infos für mich? Und habe da immer so ein bisschen Angst gehabt, dass die Leute dann irgendwie drauf kommen, dass da gerade irgendwie was vor sich geht. Ja, und das war ein komisches Gefühl, da irgendwie das so lang zu machen und mit niemandem darüber wirklich zu sprechen.
Kam auf die Frage zurück so, hä, warum fragst du das? Weil ich glaube, ich meine, ich wusste ja Bescheid und manchmal hast du mich auf auch irgendwelche Sachen gefragt, so 2018 irgendwas, ne? Hätte ich es nicht gewusst, hätte ich mich, glaube ich, gefragt, was?
Tatsächlich hat niemand so reagiert. Nein, es hat wirklich tatsächlich jeder mir die Informationen angeliefert, die ich gebraucht habe, ohne irgendwie Rückfragen zu stellen. Ich habe mir natürlich auch manchmal ein paar Storys ausgedacht, so, ah ja, ich habe hier gerade das und das und die Bank und Finanzgeber und hier ist vielleicht irgendwas. Ich habe ja dann schon versucht, das irgendwie zu vertuschen.
Wurden dadurch irgendwie, ich nenne es mal, Schwachstellen aufgedeckt, wo ihr gemerkt habt, oh, in den Bereichen müssen echt noch Prozesse optimiert werden oder es muss irgendwie viel aufgeräumt werden? Also war das so ein Prozess, wo ihr gemerkt habt, der tut dem Unternehmen in dem Sinne ganz gut, dass man mal merkt, ah, da müssen wir echt noch ein bisschen was nachliefern?
Ich glaube, also das haben auch unsere M&A-Berater dann uns gesagt, dass wir vor allem, wenn es ums Thema Brand, Werte etc., was Snox ausmacht, dass das eine große Schwachstelle sein wird. Mhm. Und dann müsst ihr euch vorstellen, wie Felix gesagt hat, wir haben mit den M&A-Beratern Januar, Februar irgendwann die ersten Gespräche geführt, so richtig angefangen, ich glaube März, April so, dass es richtig dann losging. Und dann haben wir erstmal über die Sommermonate, haben wir dann gemeinsam mit Jung von Matt, also mit die beste Agentur in Deutschland, was so ein Thema angeht, haben wir so einen Workshop dann mit denen, so einen Branding-Workshop gemacht. Und da ist dann nochmal so, hey, was sind unsere 4 Core-Values? Was ist unser Leitmotiv? Was ist unsere interne und externe Vision? Also das tat uns schon enorm gut. Und deswegen finde ich schon geil, auch mit diesem M&A-Berater zusammengearbeitet zu haben. Mit Carl Square, die können wir auch wirklich empfehlen. Weil die einen dann nochmal so einen Spiegel vors Gesicht gehalten haben, haben gesagt, ey Jungs, da und da seid ihr extrem stark, extrem weit, was Felix und mir vielleicht auch sehr natürlich kam. Irgendwie bei Felix Finanzen, Lagerbestände etc., bei mir so die ganzen Sales-Themen. Aber so Brand muss man nicht drum rumreden, dass wir da einfach vor Herausforderungen stehen und dass die da einem dann sagen, ey, bevor wir jetzt mit den ganzen Leuten sprechen und jeder sagt, oh, eure Brand ist noch nicht ausgereift genug, komm, lasst uns lieber davor das machen. Und das muss man dann schon sagen, dann ist so ein Haken dran. Mhm. Weil wenn immer in diesen Management-Präsentationen es um das Thema ging, um Branding, dann so, ja, wir mit Jungformat haben wir es ausgeweitet. Okay, nächstes Thema so ein bisschen. Deswegen war das schon extrem wertvoll.
Heißt?
Ja, aber es gab auch andere Bereiche. Es gab auch Sachen irgendwie Supply Chain, weil wir da teilweise noch nicht 100% transparent hatten, wo wir dann dran gearbeitet haben. Oder auch Thema, ganz einfache Thema Steuerberater, mussten wir auch in dem Zusammenhang wechseln, weil wir da vielleicht auch einfach jemanden gebraucht haben, der sich da einfach ein bisschen größere Kanzlei, ja, also die haben schon eine Bewegung reingebracht und es haben sich tatsächlich durch den ganzen Prozess einige Sachen im Unternehmen auch verändert.
Würdet ihr, ohne mit der Wimper zu zucken, immer sagen, M&A-Bude lohnt sich immer oder gibt es auch was, wo ihr sagt, oh, muss man sich vielleicht doch mal überlegen, weil im ersten Moment klingt es bei euch so, war eigentlich perfekt, die reinzuholen, weil die haben schon mal eure Schwachstellen irgendwie aufgedeckt, was natürlich dann später, so wie du sagst, wenn da direkt der Haken hinten dran gemacht werden kann, weil es auch schon angegangen wurde, weil es ja auch der Bewertung dann hilft. Würdet ihr deswegen sagen, macht es immer mit einer M&A-Bude oder würdet ihr vielleicht auch sagen, ja, ihr, wenn jetzt ein spezielles Unternehmen auf euch zukommt, ihr braucht nicht unbedingt eine M&A-Bude?
Also ich glaube, wenn man das irgendwie schon 10-mal gemacht hat und auch das entsprechende Netzwerk von Investoren hat, kann man das vielleicht auch ohne machen. Aber in unserem Fall ist so ein erster Anteilsverkauf oder auch den zweiten und dritten würde ich definitiv immer mit einer M&A-Bude machen.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube, dass dank Carl Square, weil die auch, sage ich mal, die Sprache sprechen, der PEs, aber irgendwie auch unsere Sprache, also wirklich so als Übersetzer dienen, ist es, auch wenn die bestimmt auch nicht ganz günstig sind, unterm Strich immer ratsam, weil die das, was sie kosten, dann quasi auch in der Bewertung rausholen. Also wir haben uns die Frage auch oft gestellt zwischendrin, aber jetzt am Ende sind wir absolut positiv gestimmt.
Was mich immer interessiert hat in der ganzen Phase, ihr habt ja mit so vielen gesprochen und zum Schluss habe ich gemerkt, ihr sprecht mit 3, 4, 5, super intensiv, da waren so viele Meetings und dort sitzen ja dann bei den Investoren immer die gleichen 3, 4 Leute, die das ganze Projekt eigentlich bearbeiten. Und dann ist ja kurz, also es kann ja eigentlich zum Schluss nur einen geben. Wie würdet ihr das für die Investoren einschätzen? Ich denke mir immer, ich wäre so demotiviert, glaube ich, weil da arbeiten ja auch ganz viele Leute dann mal für die Tonne, oder?
Definitiv. Und was da auch Geld verbrannt wird für Berater, die dafür die Due Diligence gebucht werden. Und letzten Endes kriegt der eine oder andere Investor eben den Deal dann eben nicht, weil es kann eben nur einer den Deal bekommen. Ja, also auf jeden Fall passiert das. Aber man hat das auch gemerkt im Prozess. Manche haben das auch gecheckt, dass sie eher so unser Plan B sind und eher so die Fallback-Option für uns sind. Und da hat man auch bei denen gemerkt, die haben da nicht so viel reingesteckt, wie jetzt vielleicht die jetzt 2, 3 Parteien, die auch wirklich gemerkt haben, ey, sie sind da auch irgendwie Frontrunner und haben da eine realistische Chance auf den Deal.
Mit was für Leuten hat man da zu tun? Also ich habe so ein paar hier gesehen. Ich war sehr überrascht, dass die alle super jung waren.
Ja, also man muss dazu sagen, wir sprechen ja jetzt immer umgangssprachlich von Investoren. Aber die Leute, was Felix ja schon genannt hatte, ist ja quasi das Deal-Team, nennt man das. Also das ist nicht deren Geld quasi, sondern die sind die Fondsmanager, Investmentbanker, die das Geld quasi verwalten und dementsprechend auch gut anlegen. Sag ich mal, die verdienen bestimmt auch deutlich mehr, als jetzt hier bei Stocks das Durchschnittsgehalt ist. Und die sind auch, viele von denen, selber in den Fonds investiert. Also die haben auch ein sehr großes eigenes Interesse, dass das läuft. Aber es ist jetzt quasi nicht die Leute, die auch hier sind oder mit denen wir Kontakt hatten, sind jetzt nicht die Leute, die quasi jetzt das Geld tatsächlich in uns investieren. Nichtsdestotrotz muss man sagen, brutal smarte Leute. Also ihre Lebensläufe, es gibt immer so in der Management-Präsentation quasi so eine Vorstellungsrunde mit Lebensläufen, was gemacht hat. Also da haben Felix und ich schon immer mit den Ohren geschlackt, weil wir beide haben ja gar keinen krassen Lebenslauf. Also wir haben ein duales Studium hier bei der Bank gemacht und dann eigentlich schon Snox angefangen und dann da Harvard dies, da Master, da nochmal Praktikum, da in Hongkong, da in Singapur. Also es war schon geistesgestört. Aber am Ende des Tages sind alles Menschen und man hat vor allem auch gemerkt, wie stark die zwischenmenschlich auch sind. Also wie die reden können. Ja, es war beeindruckend. Also ich glaube, Felix und ich beide sind auch Rehan, der ja auch ganz, ganz viel in diesem Projekt involviert war. Wir sind im letzten Jahr daran unglaublich auch gewachsen und haben viele inspirierende Leute kennengelernt.
Leute, kurze Werbeunterbrechung. Hi, ich bin Selma, eure HR-Managerin des Vertrauens und stelle euch ab jetzt jede Woche die Hot Jobs im Snox-Universum vor. Was mich dazu gebracht hat, bei Snox zu arbeiten? Das ehrliche Interesse daran, weiterentwickelt zu werden und das gegenseitige Pushen, was Großes zu erreichen. Falls ihr jetzt also auch keine Lust auf Obstkorb habt, sondern Bock habt, am Strand zu arbeiten, dann seid ihr hier richtig. Alle sagen's, wir haben's wirklich und zwar das geilste Team der Welt. Glaubst du nicht? Dann bewirb dich jetzt. Schau am besten jetzt auf snox.com/jobs vorbei. Ich freue mich. Hat es emotional mit euch was gemacht? Also diese ganze Investorensuche? Weil man wird ja schon auch viel natürlich kritisiert, weil man vielleicht irgendwelche Themen noch nicht so angegangen ist. Es ist ja auch irgendwie das Baby, was man seit 5,5 Jahren versucht irgendwie großzuziehen. Dann hat man Investorengespräche, die dann ja auch nicht zum Abschluss kommen oder Investoren, die einfach sagen, nee, ist nichts für uns. Macht es emotional was mit einem?
Ja, klar wird man irgendwie oft auch kritisiert und die wollen ja auch immer die Schwachstellen suchen. Mhm. Aber letzten Endes ist es auch einfach schön, halt so ein Price-Tag zu sehen und da mal einen Wert für seine Arbeit von den letzten 6 Jahren irgendwie vor Augen zu haben. Und also jetzt, ich meine, es war eben ein super positiver Abschluss für uns. Wir sind extrem happy, wie es jetzt, wie das Ergebnis verlaufen ist. Aber zwischendrin, ja, es gab schon super viel Höhen und Tiefen. Und auch wenn da mal ein Investor, wo man eigentlich dachte, ey, der könnte vielleicht auch werden, dann kurzfristig abspringt, tut das dann auch irgendwie auch weh und man fragt sich, ja, warum, was für Risiken haben die gesehen oder wo sehen die vielleicht Schwächen von uns? Aber letzten Endes muss ich sagen, was kann ich jetzt für mich sagen, emotional ein super positiver Prozess und bin da ja extrem happy und extrem motiviert, da jetzt weiterzumachen.
Ja, ging mir genauso. Aber ich muss auch hier, nächste Anekdote, wir beide waren auch beim Notartermin super gefasst eigentlich die ganze Zeit. Felix hatte kurz einen schwachen Moment direkt bei der Unterschrift, weil dann stehen da auch 20 Leute im Raum, applaudieren und so und du kennst die Leute eigentlich gar nicht. Also klar, das sind Anwälte und du hattest schon einige Meetings mit denen, aber dann stehen da die Leute. Es war schon crazy irgendwie. Da war ich noch voll gefasst, voll in der Rolle und abends haben wir dann gesoffen. Und irgendwann habe ich so angefangen zu heulen vor Freude, weil ich es dann so richtig realisiert habe und dann so dieser ganze Druck in einer gewissen Weise auch gefallen ist. Weil man muss schon sagen, wir hatten die ganze Zeit, hatten wir eigentlich so vor, vom Zeitplan noch vor Weihnachten, also im letzten Jahr zu sein. Und dann haben wir es immer wieder weiter hinausgezögert. Das muss man wirklich dazu sagen, weil unser Current Trading, also unsere aktuellen Zahlen auch so gut waren und es dann auch gepasst hat. Aber dadurch muss man die ganze Zeit gucken, okay, die Zahlen müssen geil laufen, dass jetzt auch im Deal nichts gestoppt ist und alles. Also es war wirklich eine Achterbahn der Gefühle und dann, das hat mich dann super erwischt, muss ich wirklich sagen. Ich habe so geheult vor Freude, aber war geil, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und wie Felix auch genannt hat, ey, wir haben jetzt so Bock, jetzt irgendwie ein neues Kapitel mit Snox zu starten, jetzt nochmal größer zu denken, internationaler und es fühlt sich einfach verdammt nochmal richtig an.
Ihr habt ja auch viel abgewogen, glaube ich, zum Schluss. Felix hat mir auch immer so einen Stand gegeben und hat gemeint, die und die sind noch drin und hat immer so kurz zusammengefasst in 2, 3 Sätzen, die würden das mit reinbringen, die würden das mit reinbringen. Und die sind aber so drauf. Und was waren so zum Schluss so die Kriterien für euch, wo ihr gesagt habt, an denen entscheidet ihr jetzt auch, wer am besten zu euch passt?
Ja, also waren wirklich die 2 Sachen, die ich schon erwähnt hatte. Einmal, was sie jetzt an Value noch mitbringen. Und da war wirklich bei uns, haben wir uns überlegt, weil wir hatten zum Beispiel auch einen Investor, die waren nur auf E-Commerce spezialisiert. Sprich, die hatten extrem viel Know-how und ein extrem gutes Netzwerk. Aber dann haben wir uns gedacht, ja, im Bereich E-Commerce sind wir ja auch schon ganz gut. Sprich, die Differenz von denen zu uns, da können wir vielleicht gar nicht mehr so viel mitnehmen. Aber Internationalisierung, da haben wir noch gar keine Erfahrung gehabt. Sprich, wir haben uns überlegt, wo kann das Unternehmen wachsen, wo wir jetzt noch gar kein Know-how in dem Bereich haben. Und da hat halt Internationalisierung war da halt ein großes Thema. Und das zweite große Thema war wirklich einfach auf der persönlichen Ebene, dass wir mit den Leuten gut klarkommen. Und da hatten wir auch Gespräche mit manchen, wo wir gedacht haben, ey, die bringen vielleicht wirklich Value auf den Tisch. Aber vielleicht passt da auf der persönlichen Ebene so. Und das ist ja dann auch super entscheidend, weil du arbeitest mit denen jetzt vermutlich die nächsten 4, 5, 6, 7 Jahre zusammen. Mhm. Und dann willst du ja auch nicht irgendwie von denen genervt sein, sondern willst du auch Lust haben, mit denen zusammenzuarbeiten. Und deshalb war wirklich das Thema, wer sitzt denn da vor uns, war auch extrem wichtig.
Habt ihr auch so ein bisschen negativen Gegenwind mal bekommen zu irgendeinem Zeitpunkt? Also vielleicht auch aus dem Team? Ich glaube nämlich so, naja, Gründer unter sich, ich glaube, die denken sehr ähnlich über Investoren, aber wenn man sich mit dem ganzen Thema nicht befasst hat, als ich es zum Beispiel meinen Eltern erzählt habe, vor irgendwie ein paar Monaten, meinen die, läuft's nicht mehr, braucht ihr Investoren? Und ich glaube, das ist so oft das öffentliche Bild auch von Investoren, dass man Investoren immer dann reinholt, wenn es irgendwie nicht mehr läuft, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Aber habt ihr da irgendwie negative Kritik oder irgendwas entgegenbekommen?
Also so muss ich sagen, nicht, dass ich das jetzt aktiv mitbekommen habe. Wir haben ja schon erzählt, dass wir das Team heute Montag erst gesagt haben, weil wir die ganze Zeit nicht wollten, dass wir jeden Montag dann in unserem Team-Meeting updaten müssen, okay, wie ist es jetzt? Und eigentlich, was ich schon genannt hatte, wollten wir im November, Dezember sein. Jetzt haben wir irgendwie März, April und dann hätten wir jetzt 3, 4 Monate die ganze Zeit sagen müssen, okay, das ist passiert. Das wollten wir nicht, deswegen haben wir so spät gesagt. ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt noch die nächsten Tage Rückfragen kommen und auch natürlich ein Buschfunk hier bei 70, 80 Leuten, natürlich hinterfragen die das. Was ich aber ganz klar sagen kann, eigentlich, es läuft so gut wie nie. Also wir hatten letztes Jahr das grandioseste Snox-Jahr aller Zeiten. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, wir sind um 260% gewachsen. Also krankes Jahr. Also deswegen ist es ja auch das Geile, weil wir auch eine tolle Bewertung jetzt bekommen haben. Ist, weil wir in die Verhandlungen reingegangen sind mit einer breiten Brust. Also wir hatten Rückenwind. Also es wurden auch keine Red Flags oder Leichen im Keller gefunden, sondern es war Hammer. Und das würde ich schon auch jedem empfehlen, der jetzt überlegt, okay, hol ich jemand dazu. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, quasi in so eine Verhandlung und dann auch so einen Prozess zu starten, würde ich erstmal versuchen, das aus einer starken Verhandlungsposition rauszumachen. Also wenn es gerade keine Ahnung, kein Umsatzwachstum mehr gibt oder Profitabilität geht krass runter oder sonst wie. Also dann stelle ich mir den Prozess viel schlimmer vor, weil du dann wirklich in jedem Gespräch drin hockst, in jeder Managementpräsentation und erklären musst, warum läuft es gerade schlecht und etc. Aber wir hatten nahezu alle Argumente auf unserer Seite, dadurch waren, wie Felix es genannt hat, waren die Verhandlungen super positiv und man muss sagen, so vom Vibe auch mit dem Investoren, was eher so ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn du das dem mal vorgestellt hast und die dann ein Angebot abgegeben hat, schmieren die dir eher alle Honig um den Mund. So, die versuchen, oh, ihr seid so toll, großen Respekt und so. Und da waren wir dann voll oft so 20, also wir haben es ja bei 20 Leuten präsentiert und dann geben in Anführungszeichen nur 6 bis 8 was ab. Aber jeder von den 20 sagt, wow, krass, was sie gemacht hat, so toll. Und dann sind wir immer, Felix und ich, aus dem Gespräch raus, kurz telefoniert. Ja, war ein geiler Termin, also ich bin mir sicher, dass sie ein Angebot abgeben. Und dann kommen dann nur in Anführungszeichen halt 6 rein. Und dann denkst du, die haben doch eigentlich alle gesagt, dass wir so hammer, toll und sonst wie sind. Und das war dann auch so ein kurzer Knackpunkt, weil man einfach die Erfahrung nicht hatte und gar keine Referenzen.
Okay, verstehe. Gibt es ein großes Learning, was ihr vielleicht anderen mitgeben würdet oder wo ihr auch sagen würdet, wenn ihr das Ganze jetzt nochmal machen würdet, was ihr anders machen würdet?
Direkt mit einer M&A-Bude zusammenarbeiten, das war vielleicht, da hätte ich mir die ersten 2 Monate sparen können. Das auf jeden Fall. Ansonsten,
was ich vielleicht noch sagen würde, wir bauen ja jetzt gerade unser Data Warehouse auf und unsere Daten waren in diesen ganzen Tools und sonst wie verteilt. Also wenn das jemand hört, ihr müsst so viele Excel-Tabellen quasi erstellen mit irgendwelchen, wie haben sich die Facebook-Ausgaben in den letzten 3 Jahren verändert und so. Und ich glaube, Felix, korrigiere mich, du warst ja viel mehr involviert. Hätten wir da von Anfang an das irgendwie alles schon sortiert an einem Ort gehabt irgendwie, was wir ja jetzt gerade mit Rehan und allen aufbauen, dann wäre das wahrscheinlich auch viel weniger Arbeit für euch gewesen.
Ja, definitiv. Also das ganze Thema Datenraum, die Daten aufzubereiten, das war schon ein richtiger Pain und richtig viel Arbeit. Ja, da, wenn man sich da vielleicht von Anfang an irgendwie gut organisiert und seine Daten zusammen hat, kann schon super viel Zeit ersparen auf jeden Fall.
Und aus meiner Sicht oder meiner Einschätzung jetzt auch mal, was glaube ich auch super wichtig war, dass Felix, auch wenn manche sich vielleicht gedacht haben, was macht er eigentlich den ganzen Tag, sich ja komplett rausgezogen hat, ne? Also so, und du hast nur das gemacht, was ja aber auch mehr als tagungsfüllend war.
Ja, also vor allen Dingen die letzten, ich würde sagen ab, ja vielleicht Oktober, November, Oktober, das sind jetzt Oktober, November, ja, also die letzten 6 Monate war es wirklich, würde ich sagen, 90% von meiner Arbeit. Natürlich hat man irgendwie noch nebenher seine Mitarbeitergespräche und macht noch ein paar andere Sachen, aber das wäre wirklich der Hauptfokus und es wäre auch nicht anders gegangen. Und auch Rehan hat da ja, ich würde auch mal sagen, bestimmt die Hälfte seiner Arbeitszeit ging auch in das Projekt rein. War aber für mich jetzt auch mega spannend, das zu machen und auch zu sehen, dass ich meine Teams so weit aufgebaut habe, dass sie das auch jetzt 6 Monate da ohne mich irgendwie, dass ich da irgendwie groß und involviert war, alles super hinbekommen haben. Das, glaube ich, hat auch denen viel Freiheit gegeben, dass die da viel machen konnten, wie sie es sich vorstellen. Und ja, jetzt freue ich mich aber auch wieder, neue Sachen anzugehen, weil das Projekt ist jetzt abgeschlossen und jetzt ist bei mir wieder sehr viel Zeit frei geworden. Und da wird jetzt wieder sehr viel Zeit frei. Und jetzt freue ich mich wieder drauf, neue Sachen anzustoßen.
Vielleicht abschließend, was, glaube ich, jetzt noch voll viele interessiert, die jetzt die ganze Zeit sitzen, jetzt sprecht doch mal über Zahlen. Könnt ihr was sagen, bei welcher Bewertung seid ihr zum Schluss gelandet? Und vielleicht auch von den Angeboten her, lagen die super eng beieinander? Haben die sich auch vielleicht unterschieden in den Konditionen? Ja.
Also was wir sagen können, wir dürfen nicht die exakte Betrag nennen etc., aber auf jeden Fall, die Bewertung spielt sich in einem hohen zweistelligen Millionenbereich. Und darauf sind wir auf jeden Fall stolz. Und da auch von den Angeboten, das ist schon crazy, wie krass die sich unterscheiden. Also man denkt eigentlich, okay, da gibt es eine Norm, so und so viel mal der EBIT oder so und so viel mal der Umsatz. Aber die waren schon, sage ich mal, eine Range von 40% Unterschied. Also das ist schon krass. Für genau die gleiche Firma. Also da merkt man auch wieder, das ist in einer gewissen Weise auch ein fucking People-Game und was Emotionales. Weil die einen Investoren glauben, okay, das ist der faire Preis. Und die sagen, so viel ist seine Firma wert. Und andere Investoren sagen irgendwie 40-50% mehr. Für die gleiche Firma. Und du hast ja wirklich die gleiche Präsentation gehalten. Also das fand ich schon auch eine verrückte Sache, wie stark die Sachen sich auch unterscheiden.
Heißt, die Angebote haben sich so bewegt im Rahmen so von irgendwie 8er EBIT-Multiple bis irgendwie 12er, 13er so rum.
In etwa, kann man so sagen.
Okay.
Genau, und dann können wir noch sagen, dass insgesamt eben ein zweistelliger Millionenbetrag investiert wurde und davon eben Teil Primary und Teil Secondary und wir jetzt letzten Endes halt immer noch mit knapp 75% die Mehrheit am Unternehmen halten.
Und das ist uns auch ganz wichtig und das haben wir heute auch dem Team gesagt. Wir wollen nicht, dass sich hier irgendwas ändert. Wir sind on track, wir haben crazy Jahre hinter uns. Wir haben jetzt keinen Partner reingeholt, dass er hier mal aufräumt oder eine Abteilung irgendwie outgesourced wird. Gar nichts. Also operativ wird sich nichts ändern, sondern wir rufen die an, wenn wir Hilfe brauchen, wenn wir irgendwo ein Intro brauchen, wenn wir in Frankreich starten etc. Aber sonst wird sich nichts ändern und deswegen haben wir uns auch für Cafe entschieden, weil die jetzt mal blöd gesagt super gechillt sind. Die sagen, Jungs, solange ihr die Zahlen erreicht, geil, dann müssen wir nichts machen und so stellen wir uns das auch vor.
Stark. Ich muss sagen, auch wenn ich die ganze Zeit dabei war, auch seit 4 Jahren jetzt, ich finde es trotzdem eine crazy Geschichte. Ich bin gestern Abend nochmal nach dem Essen an unserem alten Büro vorbeigelaufen im Jungbusch. Hab gesehen, da ist jetzt auch schon jemand Neues drin. Dachte, krass, vor 4 Jahren waren es irgendwie 4, 5 Leute da. Heute Morgen habt ihr es, glaube ich, 70 Leuten gesagt. Deswegen auch nochmal von meiner Seite herzlichen Glückwunsch. Ich bin sehr stolz auf euch. Das ist eine tolle Geschichte geworden. Und als kleinen Teaser für nächste Woche. Ab 11.04. geht's los mit neuen Folgen vom Snox Halting Podcast. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr reinhört. Wir haben schon ganz viele Folgen aufgenommen, sind auch ein bisschen aufgeregt. Aber ich muss sagen, vor der Folge heute war ich aufgeregter als vor jeder anderen mit externen Leuten. Deswegen danke euch.
Danke dir, Romy, dass du so spontan die Zeit genommen hast. Und letzte irgendwie auch Anekdote. Und zwar, als Felix und ich in der Bank gearbeitet haben, hat man, muss ich sagen, ganz oft gar keine Aufgabe gehabt in der Bank, sondern man hat irgendwie die Zeit abgesessen. Und diese Zeit hat man ganz oft dazu genutzt, um das Handelsblatt zu lesen, weil das Handelsblatt irgendwie überall in der Bank auslas. Und ich kann mich noch genau erinnern, ich war in Seckenheim, also in einem kleinen Dorf war ich in der Filiale und war 3 Monate Assistent da der vermögenden Kundenberater. Und ey, da war gar nichts zu tun. Und dann habe ich mir vorgenommen, jeden Tag, dass ich eine Aufgabe habe, das Handelsblatt, jeden Artikel zu lesen. Also ich habe 3 Monate lang wirklich von vorne bis hinten jeden Tag einfach 8 Stunden lang Handelsblatt gelesen. Deswegen habe ich ja irgendwie eine super emotionale Connection. Und das jetzt, am Freitag hatten Felix und ich ein Interview mit dem Handelsblatt und es erscheint jetzt am Mittwoch wirklich in der Printausgabe, eine halbe Seite Interview. Und ich glaube, da werde ich nochmal eine Träne verdrücken, weil das ein ganz emotionaler, besonderer Moment ist, da mal im Handelsblatt zu sein. Das war auf jeden Fall ein Goal. Und dass das jetzt am Mittwoch wahr wird und ich jetzt, wenn ihr den Podcast hört, schon hoffentlich live ist und ich mich jetzt hier nicht verbabbel und es auf einmal ein richtig negativer und scheißer Titel ist, das wissen wir noch nicht. Aber das ist auf jeden Fall auch nochmal für mich ein ganz, ganz großer Meilenstein.
Fun Fact, wer das Beweisfoto davon sehen möchte, wenn man bei deinem Instagram, glaube ich, ganz weit nach unten scrollt.
Ich glaube, der erste Post, gell?
Da ist so ein Schwarz-Weiß-Bild von so ein bisschen schräg unten, wie du das Handelsblatt in der Bank liest.
Ja.
Ist vielleicht was für LinkedIn-Post.
Stimmt.
Da vielleicht noch, das Interview fürs Handelsblatt war am Freitagmorgen nach dem Signing-Termin. Johannes, 11 Uhr, warum machst du diesen Termin um 11 Uhr nach dem Signing-Dinner aus? Du hast ja noch einigermaßen früh nach Hause geschafft. Ich glaube, du bist ja, weiß ich, um 2 oder so bist du gegangen.
Felix, um 8 Uhr morgens.
10, ich oder? Bin mit dem Fun Fact, der Cafe hat einen Praktikant mitgemacht. Liebe Grüße hier, Namensvetter auch Johannes. Und mit dem war ich bis zum Schluss der Letzte im Club und wir haben uns zusammen ein Taxi heimgeteilt. ich bin ins Hotel, ich weiß nicht, ob er dann direkt ins Büro gegangen ist, keine Ahnung. Und dann nach 2 Stunden Schlaf war dann direkt das Interview. Ja.
Also war trotzdem gut, muss man sagen. Und allerletzter Funfact noch, Interview war zu Ende, ich gehe aufs Zimmer, pack meinen Koffer, dass wir losgehen, zack, Feueralarm im Hotel. Das komplette Rumors Hotel in München evakuiert. Und ich meine so zu wenig, hey, das ist doch gerade nur ein Verarsche, wir gucken raus, gar nicht so viel passiert. Haben wir noch gemütlich alles zu Ende gepackt, gehen runter, kam unten an und dann die HotelmitarbeiterInnen, schnell, raus, gehen um die Ecke. Auf einmal stehen da irgendwie 100, 200 Leute und Rehan und Felix auch noch komplett verballert. So, was passiert hier gerade? Feuerwehr, 5, 6 out. Ey, das war so, alles so merkwürdig. So, du hast Handelsblatt-Interview, auf einmal Feueralarm, alle noch voll betrunken, du warst gerade beim Notar. Das war so, das ist doch alles wie im Film. Und so war der Freitagvormittag. Es war ganz, ganz verrückt.
Sehr stark. Das ist eine sehr gute Geschichte noch zum Schluss gewesen. Ich wünsche euch jetzt mal einen schönen Montag. Ihr hört das Ganze ein bisschen später. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche.
Genau, 11.04. Relaunch. Ich freue mich drauf. Und ganz liebe Grüße auch an Larry, die diesen ganzen Podcast sowohl heute als auch den ganzen Relaunch möglich gemacht wird. Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen. Robin und ich haben richtig Bock drauf. Und es wird groß, es wird wild.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ciao, ciao.
Ciao, macht's gut.
Snox Sighting Podcast, das Why Not für dein Business. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns auch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.